ich wüsste nicht, warum die tradierten fachdidaktischen Prinzipien jetzt ausgetauscht werden sollten aufgrund der Digitalisierung. Nehmen wir Schülerorientierung, Handlungsorientierung, Problemorientierung, Konfliktorientierung. Das gilt weiterhin als Maxime. Sie müssen eben angepasst werden.
Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Fachdidaktik der politischen Bildung aus? Welche Themen und Prinzipien haben weiterhin Bestand und wo gibt es Änderungsbedarf, auch in der Ausbildung von Lehrenden? Mein Name ist Lea Schrenk und darüber habe ich mit Monika Oberle gesprochen. Frau Oberle ist Professorin für Politikwissenschaft und Didaktik der Politik an der Universität Göttingen. Außerdem ist sie Sprecherin der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung. Sie forscht vor allem zu politischen Kompetenzen, genauer gesagt zur Entwicklung von Kompetenzen im Allgemeinen und zur Medienkompetenz im Speziellen. Herzlich willkommen, Frau Oberle.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Frau Oberle, als ein zentrales Ziel der politischen Bildung gilt ja die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger. Was bedeutet denn für Sie Mündigkeit in der digitalen Welt und was macht sie aus?
Mündigkeit ist im Grunde ja nicht nur Ziel der politischen Bildung, sondern generell der Bildung, der schulischen und außerschulischen Bildung und bedeutet mit Kant gesprochen der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, der wir durch Bildung einen Beitrag leisten wollen, dass man eben fähig dazu ist, sich ein eigenes Urteil zu bilden und nach selbstständigen Maximen zu handeln. In der digitalen Welt trägt auch wieder die gesamte Bildung zur Mündigkeit bei, aber es gibt eben auch eine politische Mündigkeit in der digitalen Welt. Generell gehört dazu sowohl eine kritisch-reflexive Fähigkeit als auch instrumentelle Fähigkeiten. Diese beiden Seiten sind immer zu bedenken und keine gegen die andere auszuspielen. Also man muss Fähigkeiten haben, sich zurechtzufinden und sich eben ein Urteil zu bilden und entsprechend zu handeln. Man muss aber auch kritisch reflektieren, was man tut und was man vielleicht auch, obwohl man es könnte, unterlässt zu tun. Das wird sicher noch konkreter, wenn wir über die politische Medienkompetenz sprechen, zu der ja auch immer die instrumentelle und die kritisch-reflexive Seite gehört.
Dann lassen Sie uns doch gleich zur medienpolitischen Kompetenz übergehen. Welche Kompetenzen oder welche Medienkompetenzen, beziehungsweise die Begriffe werden ja unterschiedlich benutzt, es gibt den Begriff Medienkompetenzen und medienpolitische Kompetenzen. Welche braucht man denn, um eben heute gesellschaftliche und politische Entwicklung zu verstehen und vielleicht auch nicht nur heute, sondern eben auch in Zukunft?
Genau, ich würde es tatsächlich politische Medienkompetenz nennen, aber da kann man sicher auch andere Begriffe finden. Eine politische Medienkompetenz war schon wichtig im analogen Zeitalter, aber ist eben unter veränderten Vorzeichen sehr relevant im Digitalzeitalter. Welche Bestandteile hat die politische Medienkompetenz? Einmal ein Verständnis für die Rolle der Massenmedien als vierte Gewalt in der modernen Demokratie. Das heißt Verständnis, dass diese Medien ein relevantes intermediäres System sind und eine wertvolle politische Kontrollfunktion ausüben und jetzt eben unter veränderten Bedingungen der Digitalisierung. Die Fähigkeit zur kritischen Analyse des Verhältnisses von Politik und Medien in dieser Mediendemokratie. Das heißt zu verstehen, wie die Selektions- und Darstellungslogik des Mediensystems funktioniert und wie Politik und Medien miteinander interagieren, mit den Gefahren eines Polytainments, einer Mediokratie oder sogar einer Algorithmokratie heute. Dann die Fähigkeit, Medien zur eigenen Informationsgewinnung und politischen Meinungsbildung zu nutzen. Das heißt Recherchefähigkeiten, die in der digitalen Welt eben bedeuten, dass ich weiß um die Funktion von Algorithmen und algorithmenbasierter Bereitstellung von Informationen, dass ich weiß um die Gefahr von Fake News, der Verbreitung von Fake News und mit Hate Speech im Netz auch umgehen kann. Außerdem die Fähigkeit, Medien zur aktiven politischen Partizipation zu nutzen. Dazu gehört auch wieder instrumentell Technisches, nämlich Blogs verfassen können, an E-Partizipationen teilnehmen zu können oder sowas sogar zu starten, mitzudiskutieren im Netz. Aber eben auch kritisch-reflexiv, was dann auch bedeuten kann, dass ich gerade einen Tweet nicht nochmal teile, weil ich ihn vorher eben nicht geprüft habe und genau reflektiere, wie ich eigentlich partizipieren möchte und auch mit welchen Worten. Und schließlich eine Fähigkeit, das Mediensystem zu regulieren, das heißt Urteilsfähigkeit und Handlungsfähigkeit mit Blick auf Netzpolitik. Das ist eine netzpolitische Kompetenz. Früher wäre es eine medienpolitische Kompetenz gewesen. Das heißt, das Policyfeld der Medienpolitik oder jetzt eben der Netzpolitik zu beurteilen und zu beeinflussen zu können. Das heißt eben nicht nur wissen, unter welchen Rahmenbedingungen geschieht Partizipation, öffentlicher Diskurs, Informationsverbreitung, sondern wie kann ich diese Rahmenbedingungen beeinflussen? Beispielsweise das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Egal, ob ich das jetzt positiv oder negativ finde, brauche ich eine reflektierte Urteilsbildung, welche Policy ich hier in diesem Bereich gerne verfolgt sehen möchte und brauche Fähigkeiten, das voranzutreiben.
Und gibt es über diese netzpolitische Kompetenz, die Sie gerade eben angesprochen haben, auch noch andere Kompetenzen, die in Ihren Augen jetzt für die politische Bildung speziell besonders an Bedeutung gewinnen durch die Digitalisierung?
Ja, also ich denke, dass tatsächlich die Bedeutung der Wissensproduktion ganz generell, also die epistemologischen Überzeugungen der Menschen, wichtig werden. Das sehen wir jetzt zum Beispiel in der Debatte um die sogenannte Corona-Krise. Wir haben es aber auch schon vorher gesehen, nicht nur in den USA bei Donald Trump, sondern auch bei uns, auch wenn es um Klimapolitik geht. Wie gehe ich um mit Informationen im Netz, wenn die Qualitätsmedien, die bisher auch als Regulatoren fungiert haben, wenn die wegfallen, dann erreicht mich eine Flut ungeordneter Informationen. Und wie gehe ich jetzt damit um, festzustellen, welchen Informationen kann ich trauen und welchen kann ich nicht trauen? Und ein Grundverständnis und auch ein Grundvertrauen in Wissenschaft ist hier ein wichtiger Bestandteil. Daran denkt man vielleicht sonst nicht sofort, wenn man an politische Bildung denkt, aber es wird im Moment eben augenfällig, wie wichtig es ist, zu verstehen, woher kommt das Wissen, was verstehen wir unter Wahrheit, in Anführungsstrichen, wie wird Wissen, dem wir vertrauen, produziert und dann eben ein kritisches Vertrauen in Qualitätsmedien und ein kritisches Vertrauen in die Wissenschaft.
Und gibt es ja immer wieder auch Publikationen, die fordern, dass die Fachdidaktik auch darauf reagieren muss, auf die Digitalisierung oder die dem eben nachgehen, inwieweit sie darauf reagieren muss oder nicht. Müssen sich fachdidaktische Grundlagen aus Ihrer Sicht jetzt ändern, also vor dem Hintergrund dieser ganz neuen medialen Bedingungen? Brauchen wir einen neuen Beutelsbacher Konsens? Brauchen wir geänderte fachdidaktische Prinzipien oder kann das so bleiben, wie es ist?
Ich wüsste nicht, warum die tradierten fachdidaktischen Prinzipien jetzt ausgetauscht werden sollten aufgrund der Digitalisierung. Nehmen wir Schülerorientierung, Handlungsorientierung, Problemorientierung, Konfliktorientierung. Das gilt weiterhin als Maxime. Sie müssen eben angepasst werden. Beispiel Schülerorientierung. Wenn es ein neues Informationsverhalten der Schüler und Schülerinnen gibt oder der Lernenden, dann muss sich politische Bildung hier anpassen und dort anknüpfen, wo sich die Lebensrealität der Jugendlichen oder der Lernenden befindet. Handlungsorientierung wäre genau der Punkt. Einmal Nutzung digitaler Medien in der politischen Bildung, also diese eine Seite der Medien mit ihrem Doppelcharakter, Nutzung der digitalen Medien in der politischen Bildung. Auf der anderen Seite Förderung der Urteils- und Partizipationsfähigkeit in der digitalen Welt, also Handlungsorientierung, die auch Handeln im digitalen Raum ermöglicht und fördert. Problemorientierung, wie gesagt, bleibt auch. Stichwort Gender. Sensible politische Bildung ist ganz spannend. Hier fehlt es uns, denke ich, noch an Forschung, um zu sehen, welche Chancen, aber auch Probleme es vielleicht mit sich bringt, wenn man sehr stark auf digitale Medien im Unterricht setzt. Sind das mehr die Chancen? Sind das mehr die Herausforderungen? Weil wir ja sehen, dass es ein geschlechtsspezifisches Nutzungsverhalten von digitalen Medien in der Freizeit gibt. Aber an sich die gleichen Prinzipien. Beutelsbacher Konsens. Auch hier sehe ich keine Notwendigkeit, ihn zu überarbeiten oder umzuschreiben. Was wir sehen, ist, dass der Beutelsbacher Konsens manchmal missverstanden wird. Das galt aber schon in der analogen Zeit, dass der Beutelsbacher Konsens ein Neutralitätsgebot beinhalten würde, das Lehrkräften verbietet, ihre eigene Meinung zu sagen, oder das bedeutet, dass man auch extremistische Ansichten als gleichberechtigt berechtigt behandeln muss. Das war schon vorher ein Missverständnis und das gilt auch im digitalen Raum. Also Hate Speech im Netz ist keine Meinung, die ich gleichberechtigt mit anderen Meinungsäußerungen behandeln muss, sondern ich muss klarstellen, dass menschenverachtende Positionen nicht im tolerierten Spektrum der Meinungsvielfalt sind. Und die eigene Meinung, wie gesagt, die darf eine Lehrkraft mitteilen in analogen und in digitalen Zeiten.
Dann lassen Sie uns jetzt noch auf die inhaltliche Ebene schauen. Welche Themen gewinnen denn Ihrer Meinung nach Bedeutung und welche Themen sollte jetzt auch politische Bildung stärker aufgreifen?
Also zum einen denke ich, es sind die digitalisierungsgetriebenen Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Stichwort Arbeitswelt 4.0 ist etwas, was sicher Thema sein muss, auch im Politikunterricht und in der politischen Bildung. Dinge wie eine algorithmische Diskriminierung, die ja durchaus kein fernes Schreckgespenst ist, dass also Menschen aufgrund sozialer, soziodemografischer Merkmale diskriminiert werden, weil man vermutet, dass sie teurer werden, wenn man sie versichert oder dass sie ihre Miete nicht zahlen können. Solche Auswahlprozesse, das sind Policy-Felder, die man thematisieren muss in einer politischen Bildung heute. Genauso wie eben Hate Speech im Netz und Fragen des Datenschutzes. Das wären jetzt also direkt mit der Digitalisierung verbundene Themen. Darüber hinaus denke ich, dass Verschwörungstheorien etwas ist, was im Moment ein sehr relevantes Thema für die politische Bildung ist. Auch wiederum vorangetrieben natürlich durch die digitalen Medien. Schließlich das Thema Populismus und Extremismus und an sich Demokratietheorien. Denn die Digitalisierung bringt Herausforderungen, aber natürlich auch Chancen für die Demokratie. Und hier muss man sich fundamental damit auseinandersetzen. Was verstehe ich unter Demokratisierung der Gesellschaft und der Politik? Welche Ziele habe ich in Richtung mehr Partizipation? Welche Chancen und aber auch vielleicht Probleme ergeben sich dadurch? Damit muss man sich auch theoretisch auseinandersetzen.
Jetzt haben wir uns ja diesen gesamten Komplex Digitalisierung und politische Bildung, welche Kompetenzen braucht man und so weiter. Wir haben uns da viel ja auch mit dem beschäftigt, was Schülerinnen und Schüler brauchen oder Teilnehmende brauchen der politischen Bildung. Wenn wir jetzt nochmal die Lehrerinnen und Lehrer in den Fokus nehmen, welche Lehrstellen sehen Sie denn im Bereich der Lehrerbildung? Oder gibt es Wünsche, die Sie haben, also was sich im Bereich Lehrerbildung verändern soll?
Ich denke, die Lehrerausbildung oder universitäre Lehrerbildung und die Lehrerfortbildung muss sich dem Thema digitale Medien widmen. Und zwar dem Thema neue Medien oder digitale Medien im doppelten Sinne. Einmal der Frage der Nutzung digitaler Medien in der politischen Bildung, im Politikunterricht. Das wären beispielsweise Online-Planspiele, Digital Game-Based Learning, wie der Kanzlersimulator, wie man so etwas sinnvoll einsetzen kann. Aber auch andere Tools, die man für das Flipped Classroom nutzen kann, indem man nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch sonst es nutzt, dass auch zu Hause interaktiv mit digitalen Tools politische Bildung betrieben werden kann. Das ist die eine Seite. Die andere ist eben tatsächlich die Thematisierung der Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft durch die Digitalisierung. Hier brauchen wir eine fachwissenschaftliche Aus- und Fortbildung und eine fachdidaktische Aus- und Fortbildung, wie man diese politische Medienkompetenz in der digitalen Welt fördern kann. Ich glaube, bin überzeugt, dass in der Praxis einige Lehrkräfte schon 10 Schritte voran sind. Die sind weiter als wir an den Universitäten. Aber insgesamt ist es dennoch Aufgabe der Lehrerbildung und Lehrerfortbildung, die Lehrkräfte zu professionalisieren dafür. Und das geschieht bisher nicht systematisch. Wir beginnen an vielen Orten damit, mit Zertifikaten, mit Integration in die Seminare. Aber das muss eben systematisch verstärkt geschehen. Dafür brauchen wir aber natürlich auch mehr Forschung, denn es gibt momentan nicht viel, was man forschungsbasiert hier vermitteln kann. Wir haben natürlich politikwissenschaftliche Forschung, wirtschaftswissenschaftliche, soziologische Forschung, aber fachdidaktische Forschung, politikdidaktische Forschung zu Fragen der politischen Bildung in der digitalen Welt, die ist noch rar. Da passiert einiges im Moment, aber da brauchen wir noch verstärkte Bemühungen.
Dann sage ich schon mal vielen Dank für das Gespräch.
Danke für Ihr Interesse.
Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC BY NCSA, die es Ihnen erlaubt, das Material für nicht kommerzielle Zwecke und unter Angabe der Urheberin unter gleichen Bedingungen zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden: Lea Schrenk für bpb.de. Musik: Poddington Bear, Flutterbee.